Herzlich willkommen zum neuen Online-Talk mit Daniel Fiene
und Herrn Pähler bei D-Radio Wissen. Und wir sprechen heute über des Deutschen liebstes Kind oder vielleicht auch des Deutschen ehemals liebstes Kind. Jedenfalls geht es heute um das Auto.
Also steigt ein, steigt zu in unsere Online-Talk-Mitfahrgelegenheit. Es geht in Richtung Zukunft. Wir geben mal Zukunft in unser Navi ein. Hast du es, Herr Pähler?
Ja, ja? Hab ich. Zukunft, ja. Es gibt nämlich ziemlich viel zu besprechen, denn wir haben den Eindruck, dass die Autobranche sich gerade irgendwie neu erfinden muss. Vor ein paar Jahren ging es ihr doch extrem schlecht. Dann folgte auf die Finanzkrise die Krise der Autobranche. Die Abwrackprämie war da das beherrschende Thema in den Schlagzeilen.
Und hinzu kommt ja auch irgendwie so ein Wandel bei der jetzt gerade in die Autokauffähige junge Generation. Denn während das erste eigene Auto ja irgendwie lebenslang ein Statussymbol zu sein schien, hat sich das Image doch gewandelt. Das Auto ist für viele eher ein üblicher Gebrauchsgegenstand und viele Großstädter sind froh, wenn sie ganz drauf verzichten können. Herr Pähler, was hat denn das Auto für dich für eine Bedeutung?
Also für mich ist das Auto auch ein Gebrauchsgegenstand und ich habe eigentlich die letzten 7 Jahre überhaupt gar kein Auto gefahren. Hab dann teilweise für gewisse Dinge sogar bei so einem Stadtteil-Auto Carsharing mitgemacht. Da ich aber jetzt seit einem Jahr etwas ländlicher wohne, habe ich dann, das heißt also auch 4 Kilometer über Land bis zum nächsten Bahnhof, habe ich mich dann quasi jetzt einfach aus pragmatischen Gründen für ein Auto entschieden. Auch wenn es etwas teurer und umweltbelastender ist, aber es bringt mir einen Zeitvorteil im Vergleich zum Fahrrad, zu Fuß oder öffentlichen Nahverkehr.
Ja.
Deswegen musste das Auto sein. Und bei dir, Daniel?
Also wenn du mich jetzt durch so ein Luxusautohaus mitnehmen würdest und wir uns da schöne Schlitten angucken.
Kommen wir da so rein, so, hier so leger, wie wir gekleidet sind?
Natürlich, ach so. Natürlich, denke ich schon. Ich glaube, das ist ja, glaube ich, so das wahre Understatement. Leute, die viel Geld haben, tragen doch nicht die teuersten Anzüge, oder?
Kann schon sein.
Aber wenn du mit mir dann da durchgehen würdest, dann würde ich, glaube ich, an erster Stelle mir die Autos angucken, sie toll finden, fasziniert sein, aber extrem froh sein, dass ich kein Auto habe und ich würde mir auch keins kaufen wollen, weil das wäre für mich einfach nur Ballast. Ich müsste es sauber halten, in Ordnung halten, immer einen Parkplatz finden und ich liebe es einfach, wenn ich irgendwie unterwegs bin, im Zug, mit meiner Bahncard oder auch diesen Kampf der günstigen Flugtickets der großen Airlines mit den Billigfliegern das auszunutzen, weil ich da einfach noch wahnsinnig viel Zeit verbringen kann, um einfach mal auch in Ruhe nochmal was zu lesen oder auch irgendwie Sachen zu erledigen, wozu man sonst nicht kommt. Beim Autofahren bist du komplett ja mit dir, der Straße und der Sicherheit beschäftigt. Kannst du höchstens
kann man so sagen.
Ja.
Ich und der Asphalt. Naja, aber man sieht schon an unseren beiden quasi jetzt vollkommen singulären Meinungen eigentlich, dass sich da was gewandelt hat. Und die Autobranche versteht diesen Wandel und diese Rahmenbedingungen auch als Herausforderung und steht jetzt vor der Aufgabe, das Produkt Auto neu zu erfinden. So wird zum Beispiel in wenigen Jahren der Internetanschluss im Auto wahrscheinlich zum Standard gehören. Und das ermöglicht natürlich ganz neue Unterhaltungs-, aber auch Serviceangebote, die es zum Teil ja auch heute schon gibt. Das Auto zum Beispiel von zu Hause per App im Innenraum schon mal vorwärmen lassen oder automatischer Rettungsruf bei Unfällen oder auch ja eine kluge, vernetzte Umleitung bei bevorstehenden Staus. Doch wie sieht das Auto der Zukunft wirklich aus? Das vernetzte Auto, das ist das Thema in diesem Online-Talk mit Daniel Fiene und Herrn Pähler.
Und wir haben schon auch auf Facebook ganz viele Kommentare bekommen, also danke dafür und die werden wir noch in der nächsten Stunde komplett hier einbauen. Und wir haben unseren Gast und die ganze Fahrt uns über begleiten wird Daniel Große, er ist Journalist in Leipzig und auch Autoblogger. Welche Bedeutung hat denn für dich heute das Auto?
Also im Gegensatz zu euch, die ihr lieber fliegt und euch in der Stadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt, ist das Auto für mich als Journalist, sage ich mal, schon ja relativ schlecht wegzudenken. Ja? Also von einem Termin zum nächsten geht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln relativ schlecht, zumal ich auch nicht direkt in der Stadt wohne, sondern am Stadtrand. Und da ist ein Auto schon ja ein Alltagsgegenstand, ein Gebrauchsgegenstand, allerdings weniger Luxus, sondern wirklich ja gehört zum Leben dazu.
Früher war das ja so, da konnte man um diese Uhrzeit eigentlich hingucken, wo man wollte. Da standen die Herren vor ihren Häusern und Garagen und schrubbten ihre Statussymbole. Kann man, und ich meine jetzt die Autos, ja, hört. Also kann man noch sagen, dass das Auto des Deutschen liebstes Kind ist? Stimmt dieses Klischee noch?
Also ich war nie einer, der sonntags vor dem Haus stand und das Auto gewaschen hat. Also insofern ist das für mich nicht so Statussymbol, aber ich denke schon. Also das zeigt sich ja schon daran, dass eben halt in Deutschland sofort jeder Hilfe schreit, wenn vielleicht mal ein kleiner Kratzer ist am Auto oder so, während man in anderen Ländern halt damit ziemlich entspannt umgeht. Ja.
Du bloggst ja auch zum Beispiel für die Leipziger Automesse. Wie nimmst du dort die Autobranche wahr, wie sie sich jetzt auch gerade so vielleicht nach den Krisenjahren gerade so ein bisschen verändert? Was sind da so deine Eindrücke, die du da mitnimmst?
Also ich sag mal, die Automessen an sich selbst sind natürlich immer viel von Luxus und von Individualität geprägt. Und man will dort natürlich die Marke richtig rauskehren sozusagen. Ja, also zeigen, was kann das Auto, was praktisch wofür steht die Marke selbst, es ist alles wunderbar beleuchtet und so weiter, ist ja klar. Also so ein Messeauftritt, weiß ich nicht, ob der jetzt genau das rüber sozusagen eben halt rüberbringt, um jetzt die Krise da wegzudenken.
Werfen wir nochmal einen Blick auf die Autobranche und fragen uns, wie geht's der Autobranche eigentlich wirklich? Und das weiß Professor Ferdinand Dudenhöfer. Er ist Direktor beim CAR, dem Center für Automotive Research der Universität Duisburg-Essen. Und Herr Professor Dudenhöfer ist jetzt bei uns hier im Online-Talk. Die Zeiten der Abwrackprämie sind ja jetzt schon ein bisschen vorbei. Da ging es ja nochmal durchaus bergauf für die Automobilbranche. Wie steht's aber um die Autobranche heute im Jahr 2012?
Da muss man unterscheiden zwischen Märkten wie Deutschland oder Europa und Märkten wie China. Wenn wir diese neuen Märkte sehen, manchmal sagt man auch BRIC-Märkte dazu oder Emerging Markets, da ist ein sehr, sehr großer Hunger nach Autos. Also da wird die Automobilindustrie in den nächsten 10, 20, 30 Jahren viele neue zusätzliche Fahrzeuge verkaufen. Bei uns ist es so, jeder zweite Deutsche hat ein Auto, das heißt die 105-jährige Oma und der frisch geborene Säugling haben zusammen ein Auto, den ins Wohnhaus zu verkaufen, das klappt nicht ganz so gut. Also da haben wir eine Marktsättigung und da lebt der Markt aus dem Ersatzbedarf. Also die Alten werden durch neue ersetzt und das ist ein Markt, der ist in Deutschland so um die 3 Millionen Fahrzeuge.
Bei meiner subjektiven Wahrnehmung bin ich mir auch gar nicht mal so sicher, ob wenn ein Auto kaputt geht, dann auch jeder gleich ein neues will. Lassen Sie uns mal über das Verhältnis der Deutschen zu ihrem Auto reden. Gibt es da tatsächlich einen Wandel vom Statussymbol hin zum funktionalen Alltagsgegenstand, der nur angeschafft wird, wenn er wirklich nötig ist?
Auch da, wenn man wieder unterscheidet, eher ältere und eher jüngere. Bei Jüngeren ist es so, dass es eben halt moderne, neue Produkte gibt. Vor 50 Jahren war das Auto das Nonplusultra. Wenn man da eine Freundin gewinnen wollte und zur Disco ging, dann war man mit einem Auto der ganz große Hecht. Heute kann man das auch mit einem Tablet-PC machen oder mit einer Reise nach Honolulu oder ähnliches. Also der Wettbewerb um Statussymbole ist deutlich größer geworden und deshalb steht das Auto nicht mehr so stark im Mittelpunkt. Nummer zwei, wenn man zwischen Land und Stadt unterscheidet, ist es im Land noch sehr, sehr stark ausgeprägt, das Auto. Der Nachbar guckt, was hat denn mein Kollege nebendran für ein Auto und macht dazu dann eine Einschätzung. In der Stadt ist es eher von weniger größerer Bedeutung. Dort ist man stärker vernetzt, da ist man stärker mit öffentlichen Verkehrsmitteln dran und Parkraum ist oft relativ teuer, also auch da wieder eine unterschiedliche Situation.
Auch wenn das jetzt vielleicht eher ein Phänomen der jüngeren Generation ist und auch eher der urbanen Gesellschaftsteile. Wie gut stellen sich denn die Autobauer auf diese neuen Tendenzen auch im Markt ein? Also wie reagieren sie da? Wie verändern sie auch das Auto? Müssen sie das neu erfinden?
Es gibt einige, die reagieren da sehr stark darauf. An vorderster Front ist sicherlich Daimler, Mercedes. Man hat vor 4, 5 Jahren Car2Go gegründet. Man hat das in Ulm zuerst aufgesetzt. Das heißt, man hat Smarts in die Innenstadt von Ulm gestellt und jeder kann diesen Smart, wenn er sich registriert, mieten für ein paar Cent pro Minute. Wird Minuten genau abgerechnet und dann kann man den Park einfach in der Innenstadt stehen lassen. Also sehr unkompliziert einmal anmelden und dann kann man beliebig mit dem Fahrzeug fahren und das dann auch wieder, ohne jetzt groß an eine Station zurückzugeben, einfach im Innenstadtbereich stehen lassen. Das, was Smart da aufgebaut hat, dieses Car2Go, das wird derzeit umgesetzt, nicht nur in Deutschland, sondern international. Das ist eine große Bewegung, bei der Daimler sicherlich die Pace angibt, nach vorne der erste war. BMW ist nachgekommen mit einem Thema, das nennen die Drive Now, ist so ähnlich in Verbindung mit X6 und VW ist relativ spät jetzt gestartet mit einem ähnlichen Konzept, allerdings mehr mit Händlern zusammen. Also es gibt deutliche Veränderungen. das Fahrzeug interessanter zu machen, gerade in Städten mit neuen Nutzungen. Und da ist Car2Go und Daimler sicherlich der Spitzenreiter.
Also das klingt sehr nach Auto als Dienstleistung. Und wenn man sich jetzt mal die Autos an sich anschaut, wo können wir denn da größere Innovationen erwarten? So außen herum, was den Antrieb vielleicht angeht, oder eher im Innenraum, was Digitalisierung und Vernetzung angeht?
Also es gibt 3, 4 ganz große Trends. Ein Trend ist sicherlich diese Vielfalt. Wir hatten noch nie so viele Karosserieformen wie heute und das geht weiter. Der zweite Trend ist ein ganz wichtiger Trend, ist Umweltfreundlichkeit, CO2-Einsparung, Verbrauchseinsparung. Da gehen wir ja in die Hybride, bei denen man Strom nachtanken kann an der Steckdose. Das nennt man dann Plug-in-Hybride. Ein klassisches Beispiel ist von Opel der Ampera, ein hochinnovatives Fahrzeug, das bis zu 80 Kilometer mit Strom fahren kann, also ohne direkte Emissionen, und dann, wenn die Batterie erschöpft ist, weiterfährt eben mit dem Verbrennungsmotor und dann die Elektroautos. Also das ist eine große Entwicklung, die allerdings langsam geht, weil die Kosten für Elektroautos noch relativ hoch sind. Das hängt an den Kosten der Batterien. Und das dritte Thema, da sind wir bei Internet, da sind wir bei Vernetzung, das ist das intelligente Auto. Wir haben heute Kleinwagen schon, bei denen ist es unmöglich, wenn man unter 30 Kilometer fährt oder 30 Kilometer und drunter liegt, dass man da irgendwo gegenfährt. Das Auto bremst sie automatisch ab. Das ist eine Notbremsfunktion, die dafür sorgt, dass zum Beispiel keine Fußgänger mehr angefahren werden im Innenstadtbereich, wenn man sich an Verkehrskontrollen oder an Verkehrsbeschränkungen hält, an Geschwindigkeitsbeschränkungen. Und dann das Kommunizieren der Fahrzeuge miteinander. Car2X oder Car2Car Communication. Das heißt, weil ich in meinem Fahrzeug vernetzt bin, kann ich mit dem Nachbarn oder mit dem Fahrzeug vorne kommunizieren oder mein Fahrzeug. Und wenn ich in eine Kurve reinfahre und hinter der Kurve ist ein Unfall, dann spürt mein Fahrzeug mit einer Car2X-Kommunikation das und ich werde gewarnt. Es wird eine Notbremsung oder eine Bremsung eingeleitet und ich habe dann nicht mehr diesen Unfall, da direkt nach der Kurve irgendwo drauf zu fahren.
Das heißt aber auch, allein schon auch durch diese technischen Erneuerungen oder Veränderungen auch im Bereich der Vernetzung, gewinnt ja eigentlich das Auto als solches an Selbstständigkeit und an eigener Intelligenz, und der Fahrer als solcher wird gewissermaßen zurückgesetzt. Also ist das nicht dann doch gerade auch etwas Gegenläufiges? Da ist man eben nicht mehr derjenige, der sich ins Auto setzt und frei über die Landstraße pest, sondern eigentlich kann man froh sein, mein intelligentes Auto nimmt mich mit.
Es gibt diesen Trend und da gehen wir hin, und eine Vision der Autobauer ist ja null Verkehrstode, und das können wir nur mit Technik erreichen. Und die Autobauer sind sehr weit. Mittlerweile haben wir Forschungsfahrzeuge, sogar von Google, die automatisch fahren. Also sie setzen sich rein und verschränken die Arme und das Fahrzeug führt sie genau dorthin, wo sie wollen, ohne dass sie eingreifen. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die uns erlaubt, das Fahrzeug dann auch Leuten zu geben, die bestimmte Altersgrenzen überschritten haben und trotzdem noch hundertprozentig sicher unterwegs zu sein. Also da werden wir sehr viel Neues sehen in den nächsten 20 Jahren. Wir haben heute schon sehr viele sogenannte Fahrerassistenzsysteme, die Fehler von den Autofahrern ausbügeln. Es muss aber nicht unbedingt so sein. Also Vettel wird es auch noch mit Formel 1 ohne all diese Assistenten schaffen in der Zukunft, und es wird immer Fahrzeuge geben wie Ferraris auf der einen Seite und die hochintelligenten Fahrzeuge, die für den täglichen Gebrauch wirklich ideal sind, und die anderen für den Spaß, diesen Spaßfaktor, den wird es beim Auto immer geben.
Sagt Professor Ferdinand Dudenhöfer vom Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen. Recht herzlichen Dank.
Ich bedanke mich.
Daniel Große, du bist ja noch weiter hier bei uns. Du hast, wenn du jetzt das gerade so gehört hast, diese ganzen verschiedenen Aspekte. Was interessiert dich denn am meisten beim Auto der Zukunft? Ist es irgendwie eher, was da so im Innenraum ist? Ist es die große Vernetzung oder eher, wenn dann bei den verschiedenen Automessen die Autohersteller dann mit ihrer Nachhaltigkeit punkten wollen? Also wer hat das hybridere Antriebssystem?
Also die Nachhaltigkeit ist ja immer so ein oft strapaziertes Wort. Also was mich am Auto der Zukunft fasziniert oder besonders interessieren würde, wäre wirklich, sage ich mal, wirklich so Assistenzsysteme, die mich also unterstützen. Und da muss ich euch ein klein wenig widersprechen. Ihr habt ja gesagt, quasi man muss noch froh sein, wenn ein das Auto der Zukunft auch noch selbst eingreifen lässt. Also finde ich gar nicht mal so. Und ich glaube auch nicht, dass es da hingeht. Hat ja teilweise auch versicherungstechnische Probleme und so weiter. Also ich finde es einfach toll, was da so in den letzten Jahren passiert, ist eben halt, dass man wirklich abgebremst wird, wenn also ein Kind vor einem steht, bis zu einem gewissen KMH-Bereich natürlich funktioniert das Ganze nur. Oder eben halt, was Herr Dudenhöfer gesagt hat, dass man also im Auto gewarnt wird, wenn also hinter einer Kurve auf einmal ein Stau auftaucht und so eine Geschichten. Also sprich, also all diese Dinge, die mir das Autofahren eigentlich angenehmer und leichter machen, finde ich schon sehr spannend und ich lass mir da gern von der Technik, wenn sie denn funktioniert, dann auch quasi ja reinreden letzten Endes.
Da bin ich aber so ein bisschen skeptisch. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Deutsche an sich, der ja sowieso, ich sag mal so, immer ja so bei der Technik ein bisschen abwartend ist bei der neuen Technik. Ich sag nur Stichwort diese ganzen Datenschutzdiskussionen. Inwieweit ist man denn hier so bereit, auch diese ganze neue Technik auf sich einwirken zu lassen? Glaubst du nicht, dass es da auch gewisse Vorbehalte erstmal gibt, die man erstmal auch die Autobauer überwinden müssen oder sich irgendwas einfallen lassen müssen?
Na, das denke ich auf jeden Fall. Ich sag mal, das war ja vor vielen Jahren sozusagen, als die Automatik kam, letzten Endes genauso. Also es gibt ja heute genauso Leute, die also die Automatik immer noch ablehnen, weil sie sagen, ich möchte lieber selbst entscheiden, wo ich denn schneller fahre und sozusagen, wie ich an der Ampel starte. Aber es gibt dagegen eben halt auch viele Leute, die das als Komfort schätzen und sagen, Mensch, das ist doch klasse, ja, das Auto verbraucht weniger, es schaltet selbstständig und ich muss mir also keinen Kopf mehr machen. Ich denke, das ist, sag ich mal, in verkleinerter Form genau die gleiche Diskussion, die wir dann jetzt hier haben werden bei diesem neuen Assistenzsystem.
Lasst uns doch jetzt mal in das Auto reinschauen, denn ich habe euch noch was mitgebracht. In der letzten Woche habe ich die Radio Days Europe besucht und da habe ich etwas von einem interessanten Konzept erfahren. Denn Volkswagen forscht aktuell zusammen mit verschiedenen Radiosendern, einmal mit dem öffentlich-rechtlichen NDR und dem privaten Hitradio Antenne aus Niedersachsen an dem Autoradio der Zukunft. Und das Interessante da ist, dass das ein interaktives Radio werden soll. Also, dass sie mir dann während der Autofahrt mehr Unterhaltung liefert. Und ich kann da meine Radioinhalte während der Autofahrt total individualisieren. Wie genau, das hat mir Petra Marsteller von Hitradio Antenne erklärt, denn ich habe da noch mit ihr gesprochen und sie sagt, im Zentrum steht ein kleiner Bildschirm.
Über dieses Screen gibt es verschiedene Radiosender im Angebot. Jeder kann den Sender hören, der sein Lieblingssender ist und kann dann über diesen Sender zusätzliche Inhalte empfangen, die der jeweilige Sender bereitstellt. Darüber hinaus gibt es vielleicht noch Spezialprogramme, die von einzelnen Senderkonsortien bereitgestellt werden, die spezielles Interesse, vertiefendes Sportinteresse, Hintergrund, Wissen, alles Mögliche erfüllen können. Wichtig ist aber, dass jeder bei seinem Lieblingssender ist und über seinen Lieblingssender mehr Informationen, mehr Inhalte bekommt.
Das heißt, ich höre jetzt meinetwegen gerade meinen Lieblingssender, höre was in den Nachrichten, ein Thema, was mich interessiert und das ist ja meistens schon nur nach 30 Sekunden zu Ende. Dann kann ich einen Knopf drücken, wenn mir was angeboten wird. Und was passiert dann?
Angenommen, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, ich höre was in den Nachrichten, nehmen wir den Rücktritt von unserem Bundespräsidenten Wulff, das ist noch nicht ganz so lange her. In den Nachrichten habe ich meistens eine Nachricht, vielleicht ein O-Ton, vielleicht noch einen zweiten O-Ton, vielleicht noch einen Kommentar. Jetzt kann ich hergehen und im interaktiven Radio ein Angebot bekommen mit einem kleinen Pop-up. Willst du mehr wissen zu Wulff? Das kann sein alles, was Wulff gemacht hat. Das kann sein, was man ihm vorwirft. Das kann ein Hintergrund sein zum Thema Bundespräsident und dem lebenslangen Gehalt. Das kann alles Mögliche sein. Es ist auf jeden Fall ein vertiefender Inhalt, der auch über 24 Stunden mindestens hinweg verfügbar ist. Das heißt, auch in Zeiten, wo ich kein Radio höre, habe ich die Verfügbarkeit über diese Inhalte, die kommen in einem Archiv und kann gucken, steht meine Welt noch oder nicht, wenn ich von der Arbeit komme. Eine weitere zusätzliche Chance ist noch, die wir im linearen Signal nicht haben, dass wir die Leute wirklich ganz stark informieren können im regionalen Bereich. Wir können wesentlich feinteiliger sein. Wir können regionale Veranstaltungstipps machen, die feinteilig sind. Wir können regionale Hintergrundinformationen liefern. Und das ist eine Sache, die das lineare Signal aufgrund nur von Streuverlust nicht kann. Aber heißt auch, wir werden in Zukunft intensiver und ein bisschen anders produzieren müssen.
Das heißt auch gerade für Ihr Haus als Privatradio-Hintergrund, da ergeben sich dann neue Werbemöglichkeiten? Oder was ist auch für Sie der Hintergrund, dass Sie sagen, oh, da müssen wir dran sein, da müssen wir uns mit beschäftigen und jetzt die Entwicklung vorantreiben?
Also für uns ist es erstmal wichtig, generell als Teil dieser Gattung Radio, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat, das Radio in eine Perspektive zu bringen, die Zukunft hat. Die Perspektive der Zukunft ist eine größere Beteiligung des Hörers in der Entscheidung, was er hören möchte, wann er hören möchte und auch wo er es hören möchte. Das ist die oberste Motivation. Natürlich geht es hier auch um einen Return of Invest, wie man so schön in Neudeutsch sagt. Es gibt da natürlich viele Möglichkeiten. Wenn wir zum Beispiel mal dran denken, dass wir den Menschen im regionalen Bereich geobasierte Inhalte bieten wollen und diese geobasierten Inhalte auch einen Benefit haben. Beispiel, ich fahre jetzt an, nehmen wir McDonald's vorbei und da kommt ein Pop-up, das bietet mir einen Coupon. Ich kann die nächsten 10 Hamburger für den Preis von einem kriegen. Dann kann der Mensch entscheiden, ob er mit diesem Coupon auf sein Smartphone, weil die Konnektivität zum Smartphone ist gegeben, zu McDonald's reingeht, sich diesen Hamburger holt oder halt nicht. Und das wären Marketingpotenziale sicherlich, aber nur einer von vielen.
Wann kann ich ungefähr damit rechnen, wenn ich mit meinem Auto durch die Gegend fahre, dass das Realität wird, wenn Sie in die Glaskugel schauen?
In kleineren Bereichen kann das schon sehr bald möglich sein, also in den nächsten bis zu 3 Jahren. Wahrscheinlich sogar schon ein bisschen früher, bis dann wirklich das Autogerät entwickelt wird. Wir arbeiten jetzt ja auch mit Bosch Blaupunkt noch zusammen in diesem Konsortium. Wird das sicherlich noch bis zu 5 Jahren dauern, weil man muss überlegen, ein Automobilhersteller sagt nicht jetzt, er macht das und stellt dann seine ganze Serie um, sondern jetzt geht es darum, Standards zu entwickeln, sowohl im Content-Management als auch im technischen Bereich. Es gibt viele, wir müssen gucken, was passt wie und auch für alle Stationen und für alle Teilhaber dieses Projekts. Deswegen dauert das halt noch, sagen wir mal, Minimum 5 Jahre, bis es so in Serie gehen kann. Aber in kleinen Teilen bald.
Petra Marsteller von Hitradio Antenne über das interaktive Radio, was ihr Sender zusammen mit dem NDR und Volkswagen aktuell entwickelt. Und ich finde es interessant, dass wirklich jedes Teil des Autos sozusagen gerade überdacht wird, selbst das gute alte Autoradio.
Wobei man ja auch sagen muss, glaube ich, gerade das Autoradio war ja so eines der ersten Elemente im Auto, wo auch schon vor Jahren und Jahrzehnten auf mal Information und Unterhaltung quasi in ein Gefährt gebracht wurden. Also vielleicht ist sogar gerade der Bereich Autoradio auch so ein ganz besonderer Vorreiterbereich, ist so mein Gefühl irgendwie.
Wir bleiben jetzt mal beim Innenraum.
Ja, bleiben wir beim Innenraum und vor allen Dingen auch, was sich da für ja neue Möglichkeiten ergeben durch auch die Anbindung der Autos auch ans Internet. Vielleicht passend dazu hat der Daimler-Chef Dieter Zetsche gesagt, wir führen die digitale und automobile Welt zusammen. Die besten Tage des Automobils kommen erst noch. Und was ich dabei interessant finde, das hat er nicht etwa auf einer Automobilmesse gesagt, sondern auf der Computermesse CES, die im Januar in Las Vegas stattgefunden hat.
Wie genau diese Verschmelzung von digitaler und automobiler Welt nach den Vorstellungen des Stuttgarter Autobauers aussehen könnte, das verrät uns jetzt Ralf Lamberti. Er leitet den Bereich Infotainment, Telematik und Innenraum, Elektrik, Elektronik in der Daimler-Forschung und Vorentwicklung und ist jetzt bei uns im Online-Talk. Sie entwickeln ja die Vision für die Daimler-Autos der Zukunft mit. Das ist ja alles streng geheim. Dürfen Sie überhaupt mit uns jetzt reden?
Ja, wenn ich nicht mit Ihnen reden dürfte, hätten wir, glaube ich, nicht zugesagt.
Aber wie konkret müssen wir uns denn Ihre Arbeit vorstellen? Also sitzen Sie da, ich sag mal, mit einem Haufen verrückter Ingenieure in einem Hochsicherheitstrakt ohne Tageslicht und tüfteln den ganzen Tag irgendwie an irgendwelchen neuen Techniken? Oder ist das doch eher so eine Art, ich sag mal, Zukunftswerkstatt, in der Sie irgendwie auch aktuelle Gesellschaftstrends aufnehmen, analysieren und irgendwie so glaskugelmäßig vorherzusehen versuchen, was der Autofahrer von morgen und übermorgen möchte?
Naja, da spielen viele Dinge zusammen. Also Sie haben schon richtig gesagt, zum einen haben wir durchaus auch Menschen in unserer Firma, die sich genau mit dem Thema Gesellschaft und Technik, wie wir das nennen, beschäftigen, die man so als Art Zukunftsforscher durchaus bezeichnen kann, die die großen globalen Trends in der Gesellschaft weltweit aufspüren und die uns auch in all diesen technischen Dingen dann Hinweise geben, was denn interessant werden könnte und nach welchen Trends wir uns richten müssen. Aber ansonsten kann man sagen, der Rest ist 20% Inspiration und 80% Transpiration. Das heißt, die Ingenieure, die sich mit den verschiedenen Themen beschäftigen, spüren gewisse Trends auf und arbeiten dann Lösungen aus, die sehr stark auch aus der technischen Expertise von uns selber und von unseren Zulieferpartnern kommen.
Wenn Ihr Vorstandsvorsitzender davon spricht, dass Daimler an einer neuen Generation von Fahrzeugen arbeitet, die als digitale Begleiter dienen, was meint er damit konkret?
Die Verschmelzung des Fahrzeugs mit dem Internet, ganz knapp gesagt. Ja. Das kann auf mehrere Weisen geschehen. Zum einen haben wir unsere Fahrzeuge seit Anfang letzten Jahres ja bereits mit dem mit dem Internet gekoppelt. Das heißt, Sie können heute schon in einem Mercedes, wenn Sie das entsprechende Telematiksystem mitbestellen, im Internet browsen und verschiedene Applikationen nutzen. Sie können sich beispielsweise aus Google Maps fertige Routen ins Auto schicken und dann im Auto benutzen. Sie können einen Online-Wetterdienst nutzen und verschiedene weitere Dinge, an denen wir immer weiter arbeiten. Die liegen auf einem sogenannten Server oder man könnte auch sagen in der Cloud und werden vom Auto angezapft und das Auto ist mit dem Internet verbunden. Ein nächster Schritt ist sicher, dass wir die ganzen Smartphones viel stärker ins Fahrzeug integrieren. Und da werden wir jetzt im Laufe dieses Jahres, wie wir es in Genf auch gerade vorgestellt haben, sehr stark im Anschluss an die Rede von Dieter Zetsche in Las Vegas, das Apple iPhone viel stärker in die Fahrzeuge integrieren und dann auf Funktionen, die das Telefon bietet, im Fahrzeug zurückgreifen und die Inhalte des iPhones auf dem großen Bildschirm im Fahrzeug anzeigen und auch mit den Fahrzeugbedienelementen bedienbar machen.
Das sind jetzt alles Punkte, Sie haben gesagt, zum Teil ist das schon Realität, zum Teil sehr bald dann auch Realität. Sie haben aber gesagt, Sie dürfen mit uns sprechen. Vielleicht können Sie uns dann doch mal noch ein bisschen verraten, wenn wir nochmal 5, 6, 7 Jahre weiterdenken. Gibt es da nochmal so einen richtig großen Wurf, Dinge, die wir uns vielleicht als Automobil-Laien und Otto-Normalverbraucher noch gar nicht so vorstellen können?
Vielleicht ein bisschen ausgeholt dazu und vielleicht ein bisschen verbunden mit dem, was wir auch in Las Vegas auf der Consumer Electronics Show gezeigt haben. Wir sehen heute, dass das Fahrzeug immer mehr so, wir nennen das ein dritter Platz in der Welt wird, wo die Menschen sich viel aufhalten. Die Menschen halten sich viel auf zu Hause, die Menschen halten sich viel auf im Büro und die Menschen halten sich auch sehr viel auf im Auto. Und wenn wir dann noch sehen, dass es gewisse Entwicklungen gibt, dass Autos zumindest in, ich sag mal, 5, 7, 8 Jahren zumindest in Teilbereichen alleine fahren können werden, oder autonom, wie wir das nennen, dann stellen wir uns schon die Frage, wenn ein Fahrzeug autonom fährt, was können wir dann auf sichere Art und Weise dem Fahrer erlauben, während das Auto autonom fährt? Was kann er alles tun in diesem dritten Platz, in dem er viel Zeit verbringt? Und da gibt es dann schon verschiedene Möglichkeiten, beispielsweise, wie wir das in Las Vegas gezeigt haben, Einblendung von Informationen in die Scheiben, wir nennen das Augmented Reality, also Einblenden von Informationen aus der virtuellen Welt in die reale Welt. Das heißt, man kann viel mehr Dinge anzeigen, man kann ganz anders interagieren mit dem Fahrzeug. Wir werden mehr mit dem Fahrzeug sprechen in Zukunft. Sprachbedienung, natürliche Sprachbedienung wird ein Thema der Zukunft sein. Wir werden vielleicht das Fahrzeug mehr mit Gesten bedienen, mehr mit unseren Händen, mit Touchflächen und auch viel mehr Informationen eben angeboten kommen auf größeren Bildschirmen, eingeblendet in die Scheiben. Das sind alles so Dinge, die man sich vorstellen kann. Wenn das Fahrzeug mehr Funktionen, die der Fahrer heute selber macht, übernimmt und der Fahrer dann mehr Zeit hat, andere Dinge zu tun.
Wie lange gibt es das Lenkrad dann noch?
Mal sehen.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich schon eine Endlichkeit, weil irgendwann scheint das dann ja zu stören, oder?
Das Lenkrad.
Ja. Also, wenn Sie das gerade so beschrieben haben, dass es, wenn wir uns das mit den ganzen Touchscreens und so vorstellen können oder auch die Verschmelzung mit dem Smartphone, das ergibt ja dann ganz neue Möglichkeiten.
Mit Sicherheit, also wenn Sie jetzt so auf das Lenkrad ansprechen, ich denke, dass das Fahrzeug immer und vollständig in jeder Situation vollständig automatisch fährt, das ist noch ein langer Weg. Ich denke, es wird eher definierte Situationen geben, beispielsweise im Stau oder bis zu einer Geschwindigkeit von so und so viel Kilometer oder in sehr gut vorherbaren Situationen, wo das Fahrzeug schon über längere Zeit autonom fahren kann, aber vielleicht im ersten Schritt nicht immer und überall. Dann wird man das Lenkrad schon noch brauchen.
Inwieweit, das haben wir uns jetzt gerade auch schon in den vorigen Gesprächen so ein bisschen gefragt, diese ganzen Veränderungen, das Auto ist ja ein gelerntes System, das ist sehr traditionell, spüren Sie, dass bei den Kunden da eine Offenheit dafür da ist oder muss man da auch so ein bisschen Bedenken zerstreuen, also dass Sie Überzeugungsarbeit leisten müssen, was so Sicherheitsfragen angeht?
Ich denke, wir haben das ganze Spektrum von Kunden und das ist auch gut so. Da gibt es sicher Kunden, die vielleicht dann nicht alle Features solcher Systeme ausnutzen, wo man auch viel erklären muss. Und es gibt die andere Seite der Kunden, wir nennen die Digital Natives, stehen auch mit denen sehr eng in Kontakt mit einer Mannschaft von über 40 Mitarbeitern, die wir im Silicon Valley in Palo Alto beschäftigen, in der Nähe von Apple, Google und Facebook sozusagen, die genau diese Trends aufschauen und diese Dinge dann technisch auch ins Auto bringen. Von denen hören wir eher, wenn im Auto bestimmte Sachen nicht gehen, dann möchte ich eigentlich gar nicht mehr ins Auto einsteigen. I don't want to stop my life when I enter my car, ist eine wörtliche Aussage von solchen Leuten. Das heißt, wenn ich nicht auf meinen Facebook-Account zugreifen kann, dann suche ich mir eben ein Fahrzeug, das das kann und nicht das, das es nicht kann.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre und auch Ihre Beschreibung, wie Sie arbeiten, habe ich mich gerade gefragt, wir haben ja vorhin Sie sozusagen auch als Vertreter des, das ist ja mal quasi immer so ein Allgemeinplatz, was des Stuttgarter Autobauers beschrieben. Ist dieses Wort Autobauer überhaupt noch zukunftsfähig? Gibt es da nicht sogar viel mehr mittlerweile auch eine Verschmelzung von Automobilindustrie und Unterhaltungselektronik etc.?
Gut, wenn Sie auf das Auto in Summe schauen und dann schauen, wie viel Elektronik, Elektrik und Elektronik im Auto heute ist und wie viel Programmierzeilen, also Lines of Code in einem Auto spazieren fahren, dann wird schon sehr viel heute im Auto von der Elektrik, Elektronik und von der Computerindustrie definiert. Und gerade auf der Seite der Innovationen, wenn es um Assistenzsysteme geht, wenn es um Telematik und Infotainment geht, kommt sehr viel aus der Elektrik, Elektronik und ein großer Teil des Wertes des Autos kommt auch, sage ich mal, aus dieser Branche. Und letztlich, wie es dann heißt, wie die Überschrift heißt, Sie können Autobauer sagen oder auch nicht, wir arbeiten an diesen Themen in ja über all diese Bereiche und Gewerke hinweg. Was aber für mich trotzdem heißt, dass andere Dinge im Auto wie der Fahrkomfort, die Geräusche, der Antrieb trotzdem in Zukunft sehr wichtig bleiben werden.
Sagt Ralf Lamberti, Leiter des Bereichs Infotainment, Telematik und Innenraumelektronik bei Daimler. Herzlichen Dank. Und wir gucken jetzt auch gleich mal weiter. Daniel Große in Leipzig, wenn du die Vision gerade gehört hast, die wir da aus Stuttgart gezeichnet bekommen haben, reizt dich das?
Doch, also ich finde das hoch spannend. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an, weiß nicht, ob jeder den Film kennt, I, Robot mit Will Smith,
ja.
Wo das Auto ja auch selbst gefahren ist. Dummerweise dann, als Will Smith selbst eingegriffen hat, kam es dann halt zu dem großen Crash dort. Nein, also ich finde das hochspannend und warte ab, was da kommt. Also Daimler selbst will ja die neue A-Klasse im September schon mit dem iPhone verschmelzen, so dass man dann quasi Funktionen des iPhones inklusive natürlich E-Mails, Internet und so weiter dann direkt auf dem großen Display also der A-Klasse hat. Ja, also ich find's schön, dass da noch einiges kommt und ich finde es toll, dass dann sozusagen Autobauer zu Autoentwicklern werden. Ich fand das sehr schön, Programmierzeilen fahren im Auto spazieren, ja.
Passend dazu hat auch Frank Krings bei Facebook geschrieben, beim selber Lenken geht doch nur wertvolle Zeit zum Twittern, Sharen und Kommentieren verloren. Das unterstreicht ja auch das, was wir gerade gehört haben. Ja. Lennart Hemmer hat geschrieben auf Facebook, ich hätte auch gerne kein Auto. Leider macht es mir der Nahverkehr unmöglich. Statussymbol definitiv nein. Höchstens werden besonders effiziente Autos zukünftig Statussymbole. Elektroautos haben einen gewissen Reiz. Oder da würde ich einhaken, vielleicht auch neue Autonutzungssysteme. Wir haben ja schon von Herrn Professor Dudenhöfer was gehört, von Car2Go und DriveNow. Das vertiefen wir jetzt mal über diese alternativen Nutzungsmöglichkeiten.
Ganz genau. Ich meine, das ganze Phänomen nennt man Carsharing. Das ist auch so gesehen erstmal nichts Neues. Also es gibt ja Carsharing-Angebote schon, ich glaube, seit über 10 Jahren. Das ist keine neue Idee. Aber wir haben ja schon gehört, es ist gerade doch irgendwie, gerade in Ballungsgebieten und großen Städten, ein richtiger Boom. Und es gibt eben diese neuen Angebote, die zum Teil eben auch von den Automobilherstellern eben selbst ja vorangetrieben werden. Und wir haben ja gerade schon von Herrn Professor Dudenhöfer, Daniel, du hast es gesagt, über das Daimler-Angebot gesprochen und auch der nicht nur der Fairness wegen, auch weil wir es ein spannendes Projekt finden, möchten wir jetzt BMW gerne mal zu Wort kommen lassen. Die betreiben nämlich seit dem letzten Jahr mit DriveNow ein ähnliches Konzept und wie genau das funktioniert, das erklärt uns jetzt Andreas Kottmann, er ist Geschäftsführer von DriveNow. Hallo Herr Kottmann.
Hallo zusammen.
Jahrelang hat ja eigentlich das Carsharing so ein bisschen abseits gestanden, irgendwie vielleicht in der Öko-Ecke.
Das Stadtteilauto.
Das waren oft ja auch teilweise sogar Vereine, die angefangen haben, so Carsharing-Systeme in Städten zu etablieren, mit dem Ziel eigentlich auch Umweltschutz, bewusster Verzicht auf das Auto. Da waren die Autobauer vielleicht gar nicht so angetan von. Auf mal sind aber die großen Autobauer auf mal dabei. Woher kommt jetzt dieser Sinneswandel?
Naja, was wir schon sehen, ist natürlich, dass gerade in den städtischen Ballungsgebieten immer mehr Menschen auf ein Auto verzichten oder es einfach für viele, viele Menschen immer schwerer wird, auch ein eigenes Auto zu besitzen, sie es aber trotzdem in einfach verschiedenen Anwendungsfällen weiterhin nutzen wollen. Und gerade die technischen Möglichkeiten, die sich in den letzten 2-3 Jahren ergeben haben, haben eben dem Thema Carsharing eine ganz neue Fantasie verliehen.
Das heißt, vielleicht, wer jetzt DriveNow noch nicht kennt, wie funktioniert das?
Bei DriveNow muss ich mich einmalig registrieren, das heißt, ich muss Mitglied werden. Ich kriege dann einen Chip auf den Führerschein geklebt. Dieser Chip, das ist sozusagen mein elektronischer Schlüssel fürs Auto. Das heißt, ich kann ein Fahrzeug orten über die DriveNow-App zum Beispiel oder übers Internet auf der Homepage von DriveNow. Gehe dann zum Fahrzeug hin, öffne das Fahrzeug mit dem Chip, da ist ein Lesegerät vorne an der Windschutzscheibe, steige ins Auto ein, gebe meinen PIN-Code ein und kann dann mit dem Start-Stopp-Knopf das Fahrzeug zum Laufen bringen und fahre dann an meinen Zielort. Das heißt, die Fahrzeuge stehen überall in der Stadt verteilt und ich kann sie also überall aufnehmen und ich kann sie auch überall wieder abstellen, das heißt im öffentlichen Parkraum wieder abstellen. Das heißt, ich habe nicht wie beim klassischen Carsharing dezidiert zugewiesene Stellplätze, wo ich dann erstmal suchen muss, ob der Parkplatz überhaupt frei ist, sondern ich kann einfach ganz normal wie gewohnt mit meinem privaten PKW die Fahrzeuge abstellen. Das Ganze ist eben so, dass wir über einen Minutenpreis abrechnen. Das heißt, in diesem Minutenpreis, 29 Cent die Minute, da ist dann alles enthalten. Also die Fahrzeugmiete, das Parken, ganz wichtig natürlich, das Tanken, die Versicherung und die Reinigung. Das heißt, ich habe keinen Hassel mehr mit dem Fahrzeug. Ich nutze es wirklich nur, zahle dafür und danach bin ich sozusagen wieder sorgenfrei raus.
Ich habe jetzt in Düsseldorf, sind Sie ja vor kurzem gestartet, da habe ich das mal ausprobiert, auch das Konkurrenzsystem Car2Go. Mhm. Und was mir wirklich gefallen hat an diesem System, dass mir sozusagen sämtliche Verpflichtungen abgenommen werden. Das heißt im Prinzip, tanken kann ich, muss ich aber nicht. Mir wird sogar über die App der Tankstand angezeigt. Und vor allen Dingen, wenn ich auf ganz normalen Parkflächen, wo man eigentlich einen Parkschein parken muss, da wird mir das, da muss ich auch keinen Parkschein ziehen. Also das finde ich so, fand ich sehr attraktiv in dem Moment. Ist das so auch so ein bisschen so die Idee dahinter, dass man möglichst das Autofahren so einfach machen soll, weil die nachwachsende Autogeneration möglichst wenig Verpflichtungen eingehen will oder so? Gibt es da so einen Wandel bei der Generation Autokonsument?
Ja, also wir sehen, stellen fest, so einen Wandel in bestimmten Zielgruppen. Das sind gerade einerseits die jüngeren Menschen, also beispielsweise Studenten oder Berufseinsteiger, aber auch sehr viele Ältere, die, sagen wir, keine Ahnung, nach erfolgreicher Kinderaufzucht dann wieder in die Stadt zurückziehen, beispielsweise Mitte 50 sind, und dann einfach sagen, wir verzichten ganz bewusst auf ein Auto. Die sind es, die einfach, sagen wir, ein eigenes Auto vielleicht nicht mehr benötigen, weil sie vielleicht nicht mehr genügend Kilometer im Jahr dafür zusammenkriegen, die aber trotzdem einfach für bestimmte Situationen auf ein Auto nicht verzichten wollen und vielleicht auch ein schönes Auto fahren wollen. Ja, das ist ja eben auch nochmal so ein Punkt. Carsharing war oft früher oder bis jetzt oft einfach auch eine Verzichtserklärung. Ja, das heißt, dass das System sehr kompliziert war oder dass einfach die Autos vielleicht einfach auch ein bisschen eine Verzichtserklärung waren. Und genau das haben wir jetzt beseitigt in der Gestalt, dass man sich super einfach in das Fahrzeug einloggen kann, super einfach ein Fahrzeug nutzen kann und zum Zweiten, dass es einfach auch schöne Fahrzeuge sind, dass es Spaß macht mit so einem Fahrzeug, weil darum geht es ja letztendlich bei Mobilität auch.
Ich habe mal so ein bisschen Ihre Expansion begleitet und das finde ich interessant eigentlich, wie sehr das doch auch ein lokales Thema ist, denn ich glaube, es ist bestimmt nicht einfach, erstmal so die Fahrbereiche in einer neuen Stadt festzulegen. Dann müssen Sie ja auch irgendwie mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, damit das Ordnungsamt nicht gleich die kostenlos geparkten Autos abschleppt oder so. Ist das irgendwie sehr, wie weit ist das eine Herausforderung oder ein lokales Thema?
Das ist natürlich absolut ein lokales Thema, ja. Also zunächst mal müssen Sie natürlich erstmal mit der Stadtverwaltung hier eine Vereinbarung schließen. Also das ist in allen drei Städten, in denen wir jetzt sind, also München, Berlin und Düsseldorf, sozusagen im Vorfeld geschehen. Also wir sind da immer sehr auf das Entgegenkommen natürlich der Stadtverwaltung angewiesen, die uns sozusagen hier erlaubt, den öffentlichen Parkraum zu nutzen. Also wir haben das beispielsweise jetzt in Düsseldorf, wenn Sie es darauf ansprechen, so geregelt, dass wir sozusagen da in den Fahrzeugen eine Parkvignette drin kleben haben. Das heißt also, das Ordnungsamt, also das Amt, was für das Aufschreiben der Strafzettel zuständig ist, sieht eben ein DriveNow-Auto mit so einer Parkvignette, das darf da stehen bleiben. Das heißt, der Nutzer muss zum Beispiel jetzt in dem Fall kein Ticket ziehen.
Jetzt stehen wir aber doch noch trotz des Booms relativ am Anfang der Entwicklung. Also Sie haben auch selbst gerade gesagt, Sie sind selbst in München, Berlin und Düsseldorf tätig, also in den großen deutschen Städten. Wann wird das Ganze ein, ich sag mal, Massen- und Flächenphänomen? Wird es das überhaupt oder bleibt es vielleicht doch immer ein Phänomen, was es nur in Großstädten geben wird?
Also Carsharing war zumindest vor 3-4 Jahren sicherlich noch ein Randphänomen. Was wir aber jetzt schon sehen, ist in den 10 Monaten, wo wir jetzt eben am Markt sind, dass wir eine komplett neue Zielgruppe ansprechen. Die hat mit klassischem Carsharing weitestgehend nichts zu tun. Also 5% nach unseren Umfragen geben an, dass sie jemals in einem klassischen Carsharing-Konzept unterwegs gewesen sind. Das heißt, es sind schon neue Leute, die da in so ein System reinkommen. Und von daher gehen wir davon aus, dass die Wachstumsraten da sicherlich sehr, sehr groß sein werden. Die strategischen Studien besagen das auch, dass, sagen wir mal, Carsharing durchaus mal ein Milliardengeschäft werden wird. Allerdings muss man ganz klar sagen, es ist von einem sehr, sehr niedrigen Niveau aus der Start sozusagen jetzt in die Zukunft. Wir glauben, dass wir in 2020 in Europa bei DriveNow 1 Million Nutzer haben werden. Das können Sie sich ausrechnen. Das sind dann am Ende vielleicht so zwischen 20 und 40 Städte.
Jetzt sind aber diese 1 Million Nutzer, oder wenn Sie die denn haben, 1 Million Menschen, die kein Auto mehr kaufen. Jetzt verstehe ich nicht so ganz daran, welches Interesse dann gerade die Automobilhersteller, in Ihrem Fall jetzt BMW, daran haben, dass solche Konzepte ja erfolgreich werden.
Naja, zum einen ist es natürlich so, auch das haben unsere Umfragen ergeben, viele Menschen besitzen nach wie vor ein Auto und sehen eigentlich DriveNow als Missing Link sozusagen, um bestimmte Dinge einfach mit DriveNow zu machen, wo man vielleicht ein eigenes Auto sinnvollerweise nicht einsetzen kann. Also erstaunlicherweise ist es so, ungefähr die Hälfte oder knapp die Hälfte unserer Nutzer hat weiterhin ein eigenes Fahrzeug. Und zum anderen ist es tatsächlich so, wir erreichen ganz komplett neue Zielgruppen. Also Menschen, die von vornherein es gar nicht in Erwägung ziehen, sich ein Auto zuzulegen, die es aber trotzdem gut finden, einfach für bestimmte Anwendungsfälle so ein Fahrzeug zu nutzen. Und von daher ist es, glaube ich, nur logisch, dass die Automobilkonzerne jetzt in so ein Feld auch mit reingehen, weil wenn es die Automobilkonzerne nicht machen würden, würde es einfach schlicht jemand anders machen.
Sagt Andreas Kottmann, Geschäftsführer von DriveNow. Danke für die Einblicke.
Sehr gerne.
Das finde ich schon spannend. Also ich fühlte mich da so ein bisschen ertappt. Also einfach nur zu wissen, ich kann theoretisch in ein Auto steigen, wenn ich es mal brauche, ist angenehm.
Ja, und trotzdem habe ich noch nicht so ganz durchdrungen, warum auf mal, jetzt wo das nicht mehr, sag ich mal, dieses klassische Carsharing ist, sondern so ein bisschen dieses, ich sag mal, modern angehauchte, internetbasierte, über App zu buchende System, vielleicht eben nicht mehr nur der schlichte VW Polo in Grundausstattung, sondern der BMW 1er in Top-Ausstattung. Ja, kann ich nachvollziehen, aber wo ist der richtige Unterschied zum Carsharing der klassischen Weise?
Also da habe ich mir mal so beim Stadtteilauto, beim guten alten Stadtteilauto die Bedingungen durchgelesen. Ja. Da musste ich das machen und jenes oder dann regelmäßig eine Gebühr meinetwegen sogar bezahlen. Ich weiß das auch nicht mehr. Irgendwas hat mich da abgeschreckt. Und das ist wirklich bei diesen neuen Systemen jeweils bei den verschiedenen Herstellern, dass ich wirklich nur dann was bezahle, wenn ich wirklich das Auto auch benutze. Und das ist irgendwie spricht mich das mehr an. Ich weiß es nicht.
Glaubst du, dass diese, also das hat ja so ein bisschen was von Handy und Mobiltelefonnutzung und auch Bezahlung, also diese Bezahlmodelle irgendwie, man zahlt nach Verbrauch, wenn man nicht telefoniert, zahlt man nichts, das ist ja schon sehr ähnlich. Glaubst du, dass das auch so ein gelernter Umgang mit einer Dienstleistung ist, den man jetzt übertragen kann auf automobile Nutzung?
Ja, kann schon sein, das glaube ich. Ich weiß nicht, Daniel, wie wichtig, glaubst du, werden solche Carsharing-Konzepte in Zukunft?
Naja, also ich würde mich da dem Kollegen von DriveNow natürlich anschließen. Also ich denke schon, also gerade in Städten, also im Bekannten- und Freundeskreis gibt es auch mehrere, die sozusagen Carsharing aktiv nutzen und also sagen, ich brauche kein eigenes Auto, sondern eben halt wirklich nur, wenn ich mal wirklich punktgenau zu einem Termin muss oder sowas, ja, dann nehme ich mir eben halt so ein Auto, also wir haben hier in Leipzig, nennt sich das Teilauto zum Beispiel, ja. In Leipzig, vielleicht ganz, ganz spannender Punkt, sind die Stadtwerke Leipzig gerade dabei, eine Flotte von Elektrofahrzeugen aufzustellen und dort mit Wohnungsgenossenschaften und Wohnungsbaugesellschaften sozusagen, also mit Vermietern letzten Endes, da eine Carsharing-Flotte von Elektroautos aufzubauen. Also das heißt, die sind da im Gespräch. Das dauert sicherlich alles noch ein bisschen, aber da gibt es eben halt auch Entwicklungen dahin.
Das finde ich ganz interessant. Also es gibt wirklich ja bundesweit lokale oder regionale Initiativen, Elektroautos weiter nach vorne zu bringen. Mich als potenziellen Autokunden hat das ehrlich gesagt aber noch nicht erreicht. Ich muss immer wenn ich an ein Elektroauto denke, finde ich so ein bisschen, das ist so ein Eunuch unter den Autos. Vielleicht bin ich da nicht umweltbewusst genug. Ich gebe es zu.
Ja, weiß nicht. Also ich sag mal, das ist vielleicht auch die neue Generation, die da heranwächst, die dann bewusst diesen Eunuchen fahren wollen. Ich kann mir das schon vorstellen, wirklich nur für den Stadtanwendungsfall. Ja, also und vielleicht sogar über sämtliche Altersgruppen hinweg. Ja, ob das nun die 60-jährige Frau ist, die vielleicht zu einem Arztbesuch muss, oder ob das der 20-jährige Student ist, der nur mal schnell, ja, weiß ich ich nicht einen Freund besuchen will und hat aber noch kein eigenes Auto. Also ich denke schon, dass es da durchaus Bedarf gibt, ja.
Stefanie Gerrissen hat auf unsere Facebook-Seite facebook.com/dwissen in die Kommentare gepostet: Das fahrerlose Auto, das gibt es schon, und hat einen YouTube-Link dort reingepackt. Und dort sehen wir ein Auto, was selbst fährt und durch die Straßen fährt. Und da haben wir auch schon was von gehört vom Herrn Professor Dudenhöfer am Anfang. Und zwar, dass auch selbst Google in diese Richtung Forschung betreibt. Und ich finde, das googeln wir mal, das vertiefen wir mal. Denn vor einigen Jahren machte ja schon dieses Video die Runde, dass ein Auto ohne Fahrer im Straßenverkehr unterwegs ist. Und die Frage ist, wird sowas bald Realität? Das fragen wir jetzt bei Google nach und sprechen über das Auto der Zukunft, wie es Google sieht. Und das sagt uns jetzt Stefan Keuchel von Google Deutschland. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Hinter diesem Projekt steht ja auch ein deutscher Geist, und der verbindet das auch mit einem persönlichen Anliegen. Vielleicht können Sie uns noch mal so ein bisschen die Geschichte hinter der Idee, hinter dem Video und hinter dem, was Sie forschen, erzählen.
Ja, in der Tat. Also hinter diesem unglaublich spannenden Projekt, nämlich dem fahrerlosen Auto, steckt ein Kollege von mir. Sein Name ist Sebastian Trunn. Und ohne dass das zu komisch klingen soll, ich bin sicher, dass er in die Geschichtsbücher eingehen wird, denn ja, sein Projekt, das, wo sein Herzblut mit dran hängt, ist eben dieses wahnsinnige Projekt, das fahrerlose Auto auf den Weg zu bringen. Das ist eine ganz interessante Geschichte, die dahinter steckt. Also als Sebastian Trunn 18 Jahre alt war, hat er seinen besten Freund verloren, und zwar in einem Autounfall. Und durch dieses etwas schlimme Ereignis hat er sich zum Ziel gemacht, jedes Jahr 1 Million Menschen vor dem Verkehrstod zu bewahren und zu retten. Und das ist sozusagen seine Motivation hinter dem fahrerlosen Auto. Ja, und was natürlich ja vielleicht jetzt für manche Ohren noch sehr abgefahren klingt, ist gar nicht mehr, im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren, ist gar nicht mehr so futuristisch oder so weit weg, denn wir haben tatsächlich eine kleine Flotte von 6 fahrerlosen Fahrzeugen bereits im Testbetrieb. Wir sind in den USA schon über 225.000 Kilometer oder 140.000 Meilen mit diesen Fahrzeugen gefahren. In ja allen möglichen Situationen, also bei Tag, bei Nacht, auf der Autobahn, bei Regen, bei Nebel, sogar in San Francisco die Lombard Street, die ja als die krummste und schiefste Straße der Welt bezeichnet wird, heruntergefahren. All das, ohne dass ein Mensch dazu eingegriffen hätte.
Wie genau funktioniert denn das fahrerlose Auto? Wie muss ich das vorstellen? Gibt es ein Lenkrad, was sich bewegt, oder?
Also es ist ein ganz normales Auto. In dem Fall verwenden wir Toyota Prius Fahrzeuge, die natürlich mit einer ganzen Reihe von Technik vollgestopft sind. Also auf dem Dach beispielsweise scannt ein Sensor die Umgebung permanent, Laserstrahlen messen also kontinuierlich den Abstand zu Objekten im Umkreis von etwa 70 Metern, jeweils auf den Stoßstangen vorne und hinten messen 4 Radarsensoren den Abstand ebenfalls zu Objekten sind, die da auf der Straße und am Straßenrand sind, Videokameras sind angebracht am Rückspiegel beispielsweise, die der Steuerungssoftware im Auto selber ermöglicht, Ampeln, Fußgänger und so weiter zu erkennen. Es ist ausgestattet mit GPS-Empfänger und Bewegungssensoren, die eben halt immer dabei helfen, die Position des Wagens zu erkennen. Also das Auto ist vollgestopft mit Technik.
Aber genau das bedeutet doch eigentlich, dass man schon als Mensch, als Fahrer oder als Beifahrer vielleicht, auch doch ein ziemliches Vertrauen in diese Technik haben muss. Und da gibt's ja doch durchaus bei vielen Menschen gewisse Vorbehalte. Wie kann man das schaffen, dass dieses Vertrauen oder dieses fast blinde Vertrauen in die Technik dann auch gegeben ist?
Ja, also, man muss also erstmal den Status quo jetzt ziehen. Also das ist ein Testversuch, und auch bei den Testversuchen ist es so, dass immer natürlich ein Mensch hinter dem Steuer noch sitzt, ne? Also der notfalls eingreifen kann. Also es ist jetzt noch nicht so, dass die komplett autonom fahren, und das wird sicherlich so eine Weile noch dauern. Aber was so ganz interessant ist, und das muss man sich, glaube ich, mal vor Augen führen, ist, dass Menschen heutzutage schon blind der Technik vertrauen. Hier steigen nämlich jeden Tag Millionen von Menschen in Flugzeuge. Und Flugzeuge, ich glaube, das ist vielleicht den meisten vielleicht gar nicht so bewusst, werden auch kaum noch von Piloten selber geflogen, sondern von Computern. Und da macht sich ja auch kein Mensch Gedanken drum, ob seine Sicherheit da gewährleistet ist, wenn er eben eine Maschine letztendlich das Fliegen überlässt. Wir glauben natürlich, dass es noch eine Weile so dauern wird. Also wir haben nach vorsichtigen Schätzungen gesagt, dass es noch roundabout 8 bis 10 Jahre dauern wird, bis so etwas standardmäßig in Fahrzeugen tatsächlich integriert wird. Also es ist eine Wette auf die Zukunft, wie man so sagen könnte. Aber man muss sich das nur vorstellen, wenn diese Wette aufgeht, könnte es wirklich den Straßenverkehr revolutionieren.
Wir haben jetzt auch schon gerade im Verlauf der Sendung mit verschiedenen Autobauern gesprochen und die haben schon so ein Beispiel gesagt, dass sie zum Beispiel mit Google Maps vernetzt sind, dass man sozusagen seine Route, die man am PC oder am Smartphone geplant hat, sich dann auch in das Auto reinbeamen kann. Wie ist denn Googles Autovision sozusagen, wenn wir das nochmal ganz kurz zum Schluss besprechen können?
Klar, also man muss es gibt zwei Seiten von dem Thema Google im Auto, sage ich mal. Ne? Also auf der einen Seite bieten wir in der Tat verschiedene Dinge an, die bereits heute in vielen Autos funktionieren. Also dieses sogenannte Send-to-Car-Funktion ist also eine Funktion von Google Maps, mit der ich eben sagen kann, wenn ich mir vorher eine Adresse herausgesucht habe über Google Maps, kann ich, ähnlich wie ich eine E-Mail verschicken könnte, quasi eine Information an mein Auto-Navi schicken, sodass ich das dann im Auto gar nicht mehr einbauen muss. Das gibt es schon seit Jahren. Die lokale Suche ist natürlich ein Thema, was in vielen Autos ganz interessant ist. Also ich befinde mich in einem Fahrzeug und möchte jetzt wissen, wo ist der nächste McDonald's, wo ist eine Tankstelle in der Nähe, wo bekomme ich vielleicht eine Zeitung gerade in der Nähe und so weiter. Also die lokale Suche ist natürlich ein Thema, was eine große Rolle spielt bei dem Thema Internet im Fahrzeug. Und dann gibt es solche, ich sag mal, ein bisschen nettere Spielereien. Ein sehr populäres Programm hier in Deutschland auch ist Google Earth, also die Möglichkeit, mir jeden Ort der Welt in Form von Satellitenbildern anzuschauen. Also im neuen Audi A8 beispielsweise ist komplett Google Earth auch integriert, so dass ich komplett Google Earth auch in dem Fahrzeug nutzen kann. Also das ist
man soll ja mal noch auf die Straße schauen.
Ja, ganz genau. Oder wenn man in den Bergen unterwegs ist, ist das sehr, sehr interessant. Also gibt es ganz interessante Videos, die man auch im Internet dazu findet. Das ist die eine Seite eben mal, die Möglichkeit, Dinge, die wir anbieten, also wie das Thema lokale Suche und so weiter, heute schon zu nutzen. Die andere Vision ist eben dieses fahrerlose Fahrzeug. Das Ziel letztendlich ist relativ leicht umrissen eben. Also wir wollen dazu beitragen, Verkehrsunfälle zu verhindern. Wir glauben, dass man die Zahl der Verkehrstoten um jährlich ungefähr 1 Million Menschen verringern könnte. Das ist natürlich eine unglaubliche Zahl. Es geht darum, natürlich auch den CO2-Ausstoß zu verringern, das Straßennetzwerk besser nutzen zu können. Denn im Moment ist das sehr ineffektiv und Leute stehen im Stau. Auch das ließe sich mit solchen fahrerlosen Autos beispielsweise verbessern auf jeden Fall. Und letztendlich, und damit auch ein ganz wichtiges Ziel, könnte auch die Zeit, die Menschen in Fahrzeugen verbringen, einfach effizienter genutzt werden. Es gibt also so eine Untersuchung des US Department of Transportation, die sagen, dass im Schnitt jeder Mensch 52 Minuten täglich im Verkehr feststeht. Also diese Zeit könnte natürlich viel besser genutzt werden, wenn man sich dabei nicht unbedingt auf die Straße konzentriert.
Herr Keuchel, jetzt muss ich kurz einmal dazwischen gehen, weil uns rast die Zeit gerade auch ein bisschen
weg. Der Sprit ist leer sozusagen.
Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken sozusagen, aufs Gaspedal und sagen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Stefan Keuchel von Google Deutschland. Wir haben sozusagen den Reservestand, was unsere Restspritzeit erreicht. Wir haben ganz viele Kommentare auf Facebook bekommen, die können wir jetzt gar nicht alle einbauen, aber ich glaube, ich mache noch eine kleine Zusammenfassung und die packen wir unter den Artikel zu dieser Sendung auf wissen.deradio.de. Und Daniel, was ist so dein letzter Gedanke, den du uns mit auf den Weg gehen kannst in die digitale Autozukunft?
Ja, also auf jeden Fall, dass sie erst gerade begonnen hat, oder?
Auf jeden Fall stehen dann doch noch spannende Autozeiten vor uns, haben wir in dieser Stunde gelernt. Daniel Große, recht herzlichen Dank, Journalist aus Leipzig und auch Autoblogger. Und die Links zu den ganzen Personen, die wir vorgestellt haben in dieser Stunde, findet ihr auch auf der Webseite auf wissen.deradio.de. Und wir haben unser Fazit erreicht. Damit ist der Online-Talk für heute zu Ende und wir hören uns dann am 4. Samstag im April wieder. Das ist dann der 28. April zur gewohnten Zeit um 11 Uhr bei D-Radio Wissen.
Ja, und wir beide machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Hause. Heute passend zum Thema natürlich mit dem Auto. Und bis wir angekommen sind und bis zum nächsten Monat wünschen wir euch noch eine digitale Zeit.